Ein herzliches Willkommen bei Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Dein Empowerment-Podcast von Frauen für Frauen. Mit wertvollen Karrieretipps, spannenden Insights und neuen Ideen. Mein Name ist Ursula Helmel und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Grüß euch und herzlich willkommen zu Die Quotenfrau, Fluch oder Segen. Und ich darf euch sagen, Leute, auf dieses Interview freue ich mich seit Wochen, denn ich darf jetzt eine Frau bei mir begrüßen, die mit ausschlaggebend ist, dass es diesen Podcast gibt und die mir gezeigt hat, dass Feminismus auch anders geht. Was das bedeutet, werden wir sicher heute noch besprechen. Ich darf euch vorstellen, die liebe Beatrice Frasel, sie ist Podcasterin, Autorin und sie schreibt auch für viele Medien im In- und Ausland. Außerdem kommt dieses Jahr im Herbst noch ihr neues Buch auf den Markt, über das wir auch noch sprechen werden. Liebe Beatrice, ich freue mich riesig. Danke, dass du da bist und schön, dass wir jetzt miteinander plaudern.
Ja, hallo, liebe Ursula, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, da am Anfang von deinem Podcast dabei zu sein. Danke auch für die liebe Vorstellung und ich freue mich auch schon.
Liebe Beatrice, gleich zu Beginn möchte ich mit der Frage starten, die den Podcast eigentlich ausmacht. Und zwar, braucht es denn eine Frauenquote? Denkst du, es ist wichtig, dass wir eine Frauenquote haben? Und was sagst du generell? Wo sind die Lösungen?
Ja, ich glaube, es braucht Frauenquoten in ganz vielen Bereichen. Es ist aber gleichzeitig so, dass ich sagen würde, der Titel vom Podcast ist ja Fluch oder Segen und ich glaube, es ist beides so, weil es ist natürlich ein Ausdruck von einem gesellschaftlichen Ungleichgewicht oder von gesellschaftlicher Ungleichbehandlung, dass es überhaupt eine Quote gibt. Das ist in gewisser Weise ein Fluch, dass wir sie überhaupt brauchen. Und ja, ich glaube, wir brauchen halt einfach in ganz vielen Bereichen eine Quote, um die derzeit bestehende Männerquote zu brechen. Also wir haben ja auch im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es derzeit halt so ist, dass in ganz vielen Bereichen und gerade in oberen Positionen ganz oft Männer in Positionen kommen, nicht nur eben aufgrund ihrer Qualifikation, sondern weil sie halt als Männer bevorzugt sind gegenüber Frauen. Und es geht halt nicht darum, dass man Frauen bevorzugt im Gegenzug dazu, sondern es geht darum, dass man bei gleicher Qualifikation eine Person aus der Gruppe auswählt, die gesellschaftlich diskriminiert ist und das sind halt Frauen so im Vergleich zu Männern. Das heißt, die Quote ist auch in gewisser Weise eine Qualitätssicherungsmaßnahme, weil sie sicherstellt, dass wir uns eben nicht all die klugen, kreativen, innovativen, was auch immer, Köpfe entgehen lassen, nur weil sie Frauenköpfe sind. Also ich würde sagen, die Quote ist irgendwie beides, sie ist gleichzeitig Fluch und Segen. Aber es ist notwendig, also ist das vielleicht auch gar nicht, vielleicht ist, ob sie Fluch oder Segen ist auch gar nicht die relevante Frage. Wahrscheinlich ist am relevantesten die Feststellung, dass sie notwendig ist. Ja.
Jetzt hast du Gender Studies studiert. Also das ist ja doch was, wo ich mir denke, man muss schon sehr früh oder du musst dann auch schon sehr früh damit begonnen haben, dich da auseinanderzusetzen, dass es ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft gibt. Kannst du noch einen Punkt benennen, einen Punkt, wo du gesagt hast, mir reicht's, ich möchte jetzt wirklich schauen, warum ist es so und was können wir dagegen tun?
Du meinst, ob es einen Punkt gab, wo ich dieses Ungleichgewicht festgestellt habe? Also ich glaube, ich kann das nicht so punktuell festmachen. Ich habe immer schon ein ziemliches Unrechtsbewusstsein gehabt und bin auch jemand, der oder die sehr, die das sehr mitnimmt, wenn sie sieht, wie ungerecht Dinge oft laufen so. Und das hat mich, das begleitet mich, seit ich ein Kind bin. Und ich glaube, der Moment, wo ich dann gesagt habe, ich bin Feministin, da war ich so 14, aber ich war es wahrscheinlich davor schon, nur halt ohne es zu benennen. So.
Was macht für dich Feminismus aus? Was macht für dich dein Leben deines Feminismus aus? Kann man das so sagen? Also würdest du sagen, es ist dein Feminismus oder ist es ein Feminismus, ein Überbegriff, den man generalisieren kann?
Also ich meine natürlich, es gibt verschiedene Feminismen und verschiedene feministische Strömungen und da jede Menge an feministischer Theorie dazu und Praxis und alle möglichen Bücher, die man lesen kann und sollte zum Thema Feminismus. So ganz persönlich, mein Verständnis von Feminismus ist, dass ich ein Bewusstsein entwickelt habe für die gesellschaftliche Hierarchisierung zwischen Männern und Frauen, die Diskriminierung von Frauen, die, also in meinem Podcast hat Heide Schmidt das mal benannt mit Feminismus ist ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse ein Bewusstsein für die Diskreditierung der Frau. Und es ist natürlich dann aber auch auf einer praktischen Ebene ein Kämpfen gegen diese Diskreditierung und ein Kämpfen gegen diese Diskriminierung und ein Versuch, diese Schieflage auszugleichen. Also es ist einerseits eine Analyse, die ist oft sehr schmerzhaft und anstrengend, weil sie auch vor einem selbst nicht Halt macht. Also man muss sich dann auch damit auseinandersetzen, wie sehr man selbst Misogynie internalisiert hat zum Beispiel. Mhm. Aber andererseits ist es eben auch ein aktives Kämpfen gegen diese Schieflage und ein Ausgleichen dieser Schieflage. Ja, das habe ich mich, glaube ich, wiederholt, aber...
Was ist dein tägliches Tun? Also was machst du jetzt konkret als Feministin und wie sieht das Anpacken bei dir aus? Also was ist deine Arbeit und wie bringst du den Menschen Bewusstsein bei, dass wir eben eine Ungleichgerechtigkeit haben?
Also eine Sache, die hast du eh schon in der sehr netten Vorstellung von mir genannt, und das ist, dass ich einen Podcast mache, der heißt Große Töchter. Ist ein feministischer Podcast, ist auch irgendwie der einzige, der seit 4 Jahren besteht, also so in Österreich. Ich kriege schon sehr oft die Rückmeldung, dass das ein Podcast ist, der Leute wirklich zum Feminismus holt. Und das war auch so meine Absicht dahinter, dass ich halt verschiedene Feminismen vorstelle, dass ich verschiedene feministische Stimmen, verschiedene frauenpolitische Themen vorstelle und Leute sensibilisiere für das Thema auf eine Art und Weise, die auch verständlich ist. Das war mir auch ganz besonders wichtig, weil sehr viele feministische Diskurse eben sehr akademisch sind und ich halt auch so eben auch Gender Studies studiert habe, auch mit diesen akademischen Diskursen sehr vertraut bin. Ich habe auch an der Uni unterrichtet und so, also ich kenne diese akademischen Diskurse, aber ich glaube, es ist halt ganz wichtig, einen niederschwelligen Feminismus zu machen. Und das habe ich mit diesem Podcast versucht. Und ich glaube, dass der auch so in der feministischen Landschaft gar nicht so unwichtig ist, gerade in Österreich, weil er eben viele junge Frauen auch zum Feminismus holt. Also das ist echt so, genau, das höre ich ganz oft. Und dann natürlich habe ich halt im Laufe der Zeit mir schon eine Reichweite erarbeitet auf Social Media, also da versuche ich auch aufzuklären über feministische Themen, da bin ich Frau Frasel. Und ansonsten, abseits vom Internet, ich habe gerade ein Buch geschrieben, das auch, was auch um Feminismus unter anderem geht, um Feminismus und psychische Gesundheit. Aber abseits von Content, den ich produziere, egal ob es jetzt ein Buch ist oder ein Podcast oder Artikel, die ich schreibe, also ich eigentlich meine ganze Berufstätigkeit sozusagen ist mit feministischen Inhalten voll, also ich mache eigentlich fast nichts anderes und ich versuche halt auch dann in meiner sogenannten Freizeit ganz oft einfach zu netzwerken. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen eben auch Seilschaften bilden und Netzwerke bilden. Und also ich habe es mir tatsächlich auch zur Aufgabe gemacht, dass ich so einmal in der Woche mich mit einer Frau treffe, die genau mit der ich einfach nur mal um so Banden zu schmieden im Hintergrund und um genau das Netzwerk zu erweitern. Und das ist wichtig, weil man sich so gegenseitig eben auch Backup geben kann und gegenseitig unterstützen kann. Das heißt, es ist einerseits so diese Bewusstseinsbildungsarbeit, die ich mache die ganze Zeit so. Und dann versuche ich eben auch noch sozusagen dann in den Momenten, wo ich das nicht mache, Frauen zusammenzubringen. So. Das ist ein großes Problem im Feminismus, dass es so zerfleddert ist und es kaum mehr, wie soll ich sagen, so geballte Kraft gibt dahinter. Und ich glaube, das müssen wir wieder herstellen. Das versuche ich gerade. Aber es ist halt, Feministin sein hört halt auch irgendwie nie so richtig auf. Also es ist halt auch etwas, und das habe ich vorhin schon gesagt, das bis ins Privateste hineinreicht. Also so auch und immer auch mit der Frage verbunden ist, wie zum Beispiel die eigenen Beziehungen geschlechterhierarchisch sind, inwiefern man selber einen misogynen Blick auf sich selbst und andere Frauen hat und so weiter und so fort. Also es gibt einfach keinen Bereich, wo man nicht Feministin sein kann oder sein soll.
Auf dein Buch möchte ich ja später nochmal zu sprechen kommen. Was mich aber jetzt total brennend interessiert. Du hast gesagt, die großen Töchter, dein Podcast Baby, bringt Frauen dazu zum Feminismus. Bei mir war es ja auch sehr, sehr ähnlich. Also ich habe durch die großen Töchter wirklich einmal zum Umdenken angefangen, denn ich habe auch ganz ehrlich, das muss ich mir auch eingestehen, mir gedacht, für was braucht es denn das in unserer Zeit? Wir sind doch eh gleichberechtigt. Was sagst du einer Frau oder auch einem Mann, der zu dir kommt oder die zu dir kommt und sagt, wozu machst du das überhaupt? Uns geht's ja eh so gut.
Naja, die Frage ist halt immer, kann man Menschen mit Argumenten überzeugen? Wenn man sie mit Argumenten überzeugen kann, dann kann man natürlich eine ganze Reihe an Fakten auf den Tisch legen, die aufzeigen, dass Frauen und Männer eben nicht gleichberechtigt sind. Da hat man einerseits dann so ökonomische Zahlen, die man nennen kann, vom Gender Pay Gap, also der Lohnschere, die in Österreich nach wie vor sehr groß ist, bis hin zum Gender Wealth Gap, der auch sehr groß ist, der vielleicht noch mehr aussagt über Kapitalverhältnisse, weil er eben beziffert, wie viel weniger Vermögen Frauen haben als Männer. Dass der Lohn, wie gesagt, und da gibt es schon große Unterschiede, ist das, was ganz oft für laufende Kosten irgendwie wegfällt. Aber das, was sozusagen Leute im Hintergrund haben an Kapital, ist ganz oft das, was den Unterschied macht, ob ich jetzt zum Beispiel aus einer Gewaltbeziehung raus kann oder nicht. Ja? Das heißt, das ist mal so ein großer Faktor, wie ist Kapital unterschiedlich verteilt. Eine ganz markante Zahl ist dann zum Beispiel der Pensionsgap. Frauen kriegen 41,7% weniger Pension als Männer in Österreich. Also fast die Hälfte. Ja, also ich meine, man kann das nicht mehr deutlicher machen eigentlich, gibt es so einen Unterschied im Lohn, warum ist die Arbeit von Frauen so viel weniger wert als die von Männern, aber warum bekommen sie dann auch 41,7% weniger Pension? Das ist einer der Gründe, warum Frauen ganz, ganz oft dann eben in der Altersarmut landen. Eine zweite sehr häufig von Armut betroffene Gruppe sind alleinerziehende Frauen. Und das verweist dann wiederum neben diesen ganzen ökonomischen Fragen auf ein zweites Problem, das es gibt, wo man sehr schön veranschaulichen kann, dass es sehr wohl noch patriarchale Verhältnisse gibt und Feminismus sehr wohl noch notwendig ist. Und das ist die Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit. Es ist so, dass Frauen immer noch ca. 75% der unbezahlten Arbeit verrichten. Also der Kinderarbeit, der Arbeit im Haushalt, der Reproduktionsarbeit. Und das führt dazu, dass sie global sogar, wenn man sich das anschaut, einfach insgesamt viel mehr arbeiten als Männer, viel weniger Geld haben, auch viel weniger Freizeit haben. Das heißt, sie haben auch weniger Zeit, sich dann zu erholen von all dieser Arbeit. Ein zweites großes Feld, das man aufmachen kann, ist das Feld der körperlichen Selbstbestimmung. Es war ja in den 70er Jahren eine riesengroße Forderung von Feministinnen, zum Beispiel den Schwangerschaftsabbruch straffrei zu machen, zugänglich zu machen für alle Frauen, auch kostenfrei. Und das ist in 1975 ist dann die Fristenlösung eingeführt worden. Das bedeutet, dass Schwangerschaftsabbruch innerhalb der ersten 12 Schwangerschaftswochen straffrei ist und unter bestimmten anderen Auflagen, wie zum Beispiel, wenn das Leben oder die Gesundheit des Schwangeren gefährdet ist. Jetzt ist es so, dass in Österreich, dass es eben seit 1975 keinen Fortschritt mehr gab in diesem Bereich, dass Schwangerschaftsabbruch immer noch im Strafgesetzbuch steht. Das ist etwas, was viele Leute nicht wissen. Er ist immer noch illegal. Er ist eben nur unter bestimmten Voraussetzungen straffrei. Und das ist zum Beispiel etwas, wo Feministinnen ganz lange schon dafür kämpfen, dass es aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird, auch dass er zum Beispiel kostenfrei zugänglich wird, weil aktuell ist es eben so, dass ein Schwangerschaftsabbruch, ja, es kommt darauf an, wo man ist und also in welcher Klinik man ist und in welchem Bundesland, aber es kostet so zwischen 400 und 1000 Euro, je nachdem. Und das können sich eben nicht alle Frauen leisten. So. Und das bedeutet im Grunde, dass arme Frauen oder Frauen, die nicht die notwendigen finanziellen Mittel haben, eine Schwangerschaft austragen müssen, sozusagen, weil sie sich einen Schwangerschaftsabbruch nicht leisten können. Das ist ein großes Thema. Dazu gehört aber auch das Thema der kostenfreien Verhütungsmittel, die wir in Österreich auch noch nicht haben. So. Das wäre auch eine große Forderung, wenn es um körperliche Selbstbestimmung geht. Also es gibt eine Reihe und dann natürlich der ganz große Bereich, das gehört da irgendwie auch so ein bisschen dazu, des Gewaltschutzes. Ja, Österreich ist das Land der Femizide in Europa. Ja. Das heißt, wir haben ein großes Problem im Bereich Gewalt gegen Frauen. Wir haben ein großes Problem mit ökonomischer Ungleichbehandlung. Wir haben ein großes Problem, wenn es um körperliche Selbstbestimmung geht. Und all diese Sachen greifen ineinander. weil, und das habe ich vorhin schon angedeutet, wenn ich kaum Geld verdiene und auch im Hintergrund kein Vermögen habe, dann kann ich zum Beispiel aus einer Gewaltbeziehung schwerer ausbrechen. Wenn Arbeit im Haushalt so ungleich verteilt ist und ich als Frau fast zur Gänze die unbezahlte Arbeit übernehmen muss, dann kann ich weniger bezahlte Arbeit machen. Das führt dazu, dass ich dann weniger Pension kriege. So, wiederum mehr Armut sozusagen oder eher von Armut betroffen bin im Alter. Also diese ganzen Sachen greifen alle ineinander. Und also ich glaube, man kann da eine Reihe von Zahlen, Daten und Fakten auf den Tisch legen, die sehr eindrücklich darauf hinweisen, dass es Feminismus nach wie vor braucht. Aber wie gesagt, die große Frage ist halt immer, lassen sich Leute von Daten und Fakten überzeugen oder braucht es einfach Narrative? Das weiß ich nicht. Ja. Ich glaube immer mehr, dass Fakten ganz oft wenig bringen. Zumindest ist es meine Erfahrung. Ja.
Wenn du sagst, Fakten bringen jetzt nicht viel, was muss sich verändern oder wo müssen wir ansetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Die hätte ich auch gern beantwortet. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Also ich sehe, wie feministische Bewegungen in den letzten Jahrzehnten einfach null weitergekommen sind. Ich sehe, wie die Probleme, die in den 70er Jahren bestanden haben, immer noch bestehen. Ich sehe, wie wenig Fortschritt es gibt. Und es ist, glaube ich, eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube auch tatsächlich, dass, das ist ein anderes großes Thema, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein großes Problem ist, dass Diskurse großteils online verlagert wurden, wo kein Diskurs geführt werden kann, so. Und ich weiß es nicht. Also ich bin im Moment sehr hoffnungslos, muss ich sagen. Vielleicht nicht das Richtige für deinen Podcast jetzt, aber, weil ich sehe einen ziemlichen Backlash und ich merke auch, dass wir da irgendwie nichts entgegensetzen oder entgegensetzen können. Ja, ist vielleicht eine Frage, die man irgendwie so ein Stück weit auch ans Publikum stellen kann. Was können wir alle tun?
Wenn du jetzt sagst, du kommst jetzt oder du siehst, momentan tut sich nichts oder es ist wie wenn man feststecken würde, wo kriegst du dann trotzdem noch dieses Durchhaltevermögen her, dieses, okay, ich gehe trotzdem weiter, wir brauchen diesen Feminismus, wir dürfen nicht schweigen. Wo kommt das her?
Auch das ist eine sehr gute Frage. Ich sehe das irgendwie ein Stück weit als meine Lebensaufgabe tatsächlich. Es ist immer das Thema, wofür ich gebrannt habe und gerade jetzt bin ich halt in einer Phase, wo ich sehr müde bin und sehr irgendwie, aber ich weiß halt, dass das auch wieder vorbeigehen wird und dass ich da auch wieder mit mehr Feuer sozusagen dafür eintreten können, werden könne, können werde, können werde. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Form war, aber ich glaube, das, was ich zu Beginn schon gesagt habe, einfach so ein ganz tiefes Unrechtsbewusstsein, das mich sehr antreibt in allem, was ich mache. Und ich glaube, also auch so das Gefühl von, wenn es ich nicht mache, macht es halt auch niemand. So. Also das ist vielleicht eine ganz blöde Antwort, aber irgendwie, es gibt wenige Menschen, die mit einem Thema, das einen so unbeliebt macht, sich so nach vorne stellen und das ist ihnen auch nicht zu verdenken, weil es ist wahnsinnig anstrengend so, aber ich bin da irgendwie so reingerutscht, dass ich halt jetzt eine Reichweite habe und es Leute gibt, die mir zuhören und ich spüre halt auch eine ganz große Verantwortung. Also ja, weil mir nichts anderes übrig bleibt, so, wenn ich muss, ja.
Lass uns doch ein bisschen über dein Buch reden. Ich habe gesehen auf Instagram, du bewirbst es schon, man kann es schon vorbestellen. Du hast es auch irgendwie in 3 Monaten rausgehaut, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich so mit dem Buch schreiben oder generell mit dem Schreiben so meine Themen habe. Um was soll es denn da gehen?
Also erstens mal, es wird am 15. November rauskommen im Heimon Verlag. Man kann es schon vorbestellen, es wird patriarchale Belastungsstörung heißen. Das mit den 3 Monaten stimmt nicht ganz. Ich habe schon ganz lang den Vertrag unterschrieben gehabt und es war halt irgendwie klar, dass es diese Deadline gibt und ich bin halt jemand, der einfach prokrastiniert ohne Ende. Also es ist eher ein Thema, in das ich eingelesen war und ich habe halt schon ganz viel Recherche vorher gemacht, aber dass ich mich wirklich hingesetzt habe und geschrieben habe, das ist für mich immer so was, was ich last minute mache und was nur unter Druck geht und nur mit einer Deadline irgendwie. Und genau, ich habe dann das eigentlich in 1,5 Monaten das Textkonvolut sozusagen geschrieben, aber wie gesagt, das ist vorher schon halt ganz viel an, also irgendwie Recherche und Nachdenken drüber und irgendwie schon einen Plan haben, was reinkommt, passiert. Also ja, man kann es nicht ganz so auf diese paar Monate reduzieren, aber wie gesagt, ich bin jemand, der immer nur unter sehr viel Zeitdruck sehr viel auf einmal schreibt, so. Ja, und es wird gehen um das Zusammenspiel von den Verhältnissen mit unserer psychischen Gesundheit oder mit psychischer Krankheit. Also einerseits geht es um die Frage, wie ist unser Gesundheitssystem aufgebaut? Wie ist die Versorgung in Sachen psychische Gesundheit? Weil da gibt es ja auch ganz große Lücken, gerade in Österreich. Also beispielsweise ist Psychotherapie nach wie vor nicht eine Kassenleistung an und für sich, sondern es gibt ganz, ganz wenige Kassenplätze und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man einen kriegt. Das heißt, ganz viele Leute können sich Psychotherapie auch nicht leisten. Also es geht einerseits um diese systemischen Lücken, die es gibt, die ja auch bedeutsam sind jetzt im Zusammenhang mit Klassenverhältnissen auch, weil eben nicht alle Leute können sich 100 Euro pro Psychotherapieeinheit leisten in der Woche. Das heißt, dass ganz oft die Leute, die Psychotherapie am meisten brauchen, sie halt einfach nicht kriegen. So. Das ist das eine große Thema, das ich bearbeite. Dann geht es natürlich auch um patriarchale Verhältnisse, um psychische Gesundheit. Es geht darum, wie die Gesundheit, die psychische Gesundheit von Frauen innerhalb dieses Systems leidet. Warum es so ist, dass Frauen manche Erkrankungen öfter haben als Männer zum Beispiel. Es geht aber auch darum, ob das wirklich so ist oder ob es nicht auch in der Diagnose schon einen Bias gibt. Das heißt zum Beispiel, also um ein konkretes Beispiel zu nennen, Frauen werden doppelt so häufig mit Depressionen diagnostiziert wie Männer. Das ist jetzt nicht sonderlich überraschend tatsächlich, weil es eine Reihe von sozioökonomischen Risikofaktoren gibt, die eher zur Entwicklung von Depressionen führen, von denen Frauen einfach viel häufiger betroffen sind als Männer. Mhm. Eben das beginnt bei so Sachen wie geringerer Lohn, aber auch so, dass sie eher in atypischen und prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Und dann kommt nochmal dazu, dass Frauen auch häufiger von Gewalt in Partnerbeziehungen und sexueller Gewalt betroffen sind. Also das spielt da natürlich alles rein. Ja? Und deshalb ist es nicht sonderlich überraschend, dass es diese häufigere oder größere Betroffenheit gibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass Männer doppelt so häufig an Suizid sterben wie Frauen. Und jetzt weiß man zwar, dass nicht immer Suizid mit Depression in Verbindung steht, aber es gibt doch sehr oft, ja, nicht immer, aber oft. Und da stellt sich natürlich die Frage dann auch, was an diesen Depressionen bei Männern bleibt einfach unerkannt, weil man in der Diagnosestellung, weil da auch ein bestimmtes Bild von Männlichkeit vorherrscht, das zum Beispiel nicht kompatibel ist mit der Idee, die man von Depression hat zum Beispiel. Wir wissen zum Beispiel auch aus der somatischen Medizin, dass Frauen unterdiagnostiziert werden, wenn es um körperliche Erkrankungen geht. Also es ist zum Beispiel so, dass Frauen viel öfter für körperliche Beschwerden Psychopharmaka verschrieben kriegen, weil immer noch so die Idee vorherrscht, implizit natürlich, niemand sagt das explizit und niemand denkt das explizit, aber es ist so ein Vorurteil, dass Frauen ja hysterisch sind und übertreiben und so. Und deshalb ist es so, dass Frauen zum Beispiel auch, da gibt es Studien, dass sie in Notaufnahmen länger warten auf ihre Behandlung, dass Schmerzen eher mit Psychopharmaka behandelt werden und dass so halt viel Sachen bei Frauen auch auf körperlicher Ebene unerkannt bleiben oder zu spät erkannt werden, weil man davon ausgeht, es ist psychosomatisch. Ich kenne auch sehr viele Frauen so in meinem Umfeld, die heimgeschickt werden mit, also die körperliche Beschwerden haben und dann vom Arzt heimgeschickt werden mit der Begründung, naja, es ist wahrscheinlich psychosomatisch. Und man schaut dann halt auch gar nicht mehr näher nach, was eigentlich dahinter liegt. Also das ist das eine Phänomen, aber das andere Phänomen ist, dass man bei Männern dann eventuell ja psychische Erkrankungen vielleicht nicht erkennt und sie dann eher als körperliche Erkrankungen behandelt. Also es ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Das ist ein großes Thema, das ich noch bespreche. Und dann aber eben auch möchte ich auch besprechen, was, oder habe ich besprochen, werde besprechen, was Armut und sozioökonomische Ungleichheit mit psychischer Erkrankung und Gesundheit zu tun hat. Also da geht es darum, dass wir wissen, dass in Gesellschaften, in denen es große ökonomische Ungleichheit gibt, also einige wenige, die sehr reich sind und viele, die sehr wenig haben zum Beispiel, dass da einfach die Raten an Depressionen und Angststörungen und so weiter viel höher sind als in Gesellschaften, die gleicher sind. Und da stellt sich natürlich die große Frage, warum ist das so? Und dann geht es natürlich auch um Armut und warum Armut eben so ein großer Risikofaktor ist in der Entstehung von Depressionen und Angsterkrankungen und so weiter und so fort. Und dann gibt es noch das ganz große Thema von, also ich erzähle dann auch so ein bisschen über Psychiatrie und die Geschichte der Psychiatrie und wie beispielsweise die Hysterie ganz wesentlich war, also dieses Krankheitsbild bei der Entstehung der Psychiatrie und wie eigentlich in die Psychiatrie als Disziplin schon so sexistische Vorstellungen eigentlich eingeschrieben sind. Und ich stelle halt dann auch die Frage, was bedeutet das für die Gegenwart? Was können wir für die Gegenwart daraus lernen? Und das ist so ein bisschen der Bogen, den ich mache. Also es ist sehr, sehr viel Verschiedenes drinnen und es geht halt grundsätzlich um Patriarchat, Klassenverhältnisse und psychische Gesundheit, so, ja.
Und hast du dort drinnen konkrete Lösungsansätze, die du uns verraten kannst oder willst, für die Ungleichberechtigung oder für dieses Ungleichgewicht an einerseits Frauen, die vielleicht psychisch mehr verschrieben bekommen oder eben auch Männer, die, wo man das nicht so schnell, also für die Themen, die in deinem Buch sind?
Also ich glaube, jetzt konkret bezüglich dieses Themas braucht es halt sehr viel Sensibilisierungsarbeit noch für Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, also für Ärztinnen und Ärzte, für Pflegepersonal und so weiter. Ich glaube, da gibt es noch sehr wenig Bewusstsein, auch für so die eigenen möglicherweise sexistischen Vorstellungen, die man internalisiert hat und die sich dann auch in Diagnosen halt festschreiben können. Aber insgesamt ist halt jede sozusagen feministische Forderung eine oder jede Umsetzung einer feministischen Forderung auch eine die auf eine auch eine gleiche Verteilung von psychischer Gesundheit hinwirken würde. Alles, was zum Beispiel die Lohnschere ausgleicht, alles, was unbezahlte, bezahlte Arbeit gleicher verteilt, alles, was die sexuelle, reproduktive Selbstbestimmung erhöht, alles, was gegen Gewalt an Frauen wirkt, all das trägt natürlich dazu bei, dass Frauen auch psychisch gesünder werden, sozusagen, weil sie dann weniger natürlich belastet sind unter den Umständen. So. Also und ich habe in meinem Buch auch eine ganz breite Palette an, ja, wie soll ich sagen, Maßnahmen vorgeschlagen, die tatsächlich sehr breit sind, weil man an ganz, ganz vielen Schrauben ansetzen kann und sollte.
Ich habe ein Gedankenspiel für dich. Wir nehmen es an, du wachst morgen auf in deiner perfekten Welt. Wie sieht die aus?
Wie sieht die aus? Was ich, glaube ich, ganz wichtig finde, das ist vielleicht unerwartet, aber ich fände es fundamental wichtig, die Existenzsicherung von Menschen von Lohnarbeit zu trennen. Also ich finde es wichtig, dass Leute leben und überleben können, ohne dass sie gezwungen sind, Erwerbs zu arbeiten. Also ich fände ein sowas wie ein zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen ganz, ganz wichtig. So. Es wäre auch eine Welt, und ich kann da jetzt nicht genau beantworten, von A bis Z, wie wir dorthin kommen, aber es wäre auf jeden Fall eine Welt ohne geschlechtsspezifische Gewalt. Es wäre eine Welt ohne Misogynie. Und ich lache schon, weil es so utopisch ist. Ja, so. Es wäre eine Welt, in der die Arbeit, die Leistung, die Gedanken von Frauen und Männern nicht ungleich bewertet werden würden. Es wäre eine solidarische Welt, eine mit weniger Konkurrenzdruck und Konkurrenzkampf. Was noch? Was wäre noch wichtig? Ja, und ich meine jetzt in Bezug auf psychische Gesundheit, weil es halt irgendwie so mein Nischenthema ist ein Stück weit, oder es ist eigentlich kein Nischenthema, aber es ist halt das konkrete Thema, über das wir jetzt gerade auch geredet haben, würden sozusagen die systemischen Vorbedingungen, die dazu führen, dass Menschen krank werden, die auch dazu führen, dass Menschen krank werden, ausgemerzt sein sozusagen. Und nur mehr das bleiben an psychischer Erkrankung, was beispielsweise genetisch, also es gibt ja nie nur einen Grund, aber so. Ich glaube schon, dass wenn die systemischen Bedingungen ideal werden, würde es, glaube ich, auch noch weiter psychische oder bestimmte psychische Erkrankungen geben. Aber in dieser Situation würden Menschen dann dafür nicht stigmatisiert werden und sie würden vor allem die Hilfe kriegen, die sie brauchen, und das kostenfrei und rasch. So. Ich glaube, ich könnte noch ganz, ganz viel dazu sagen. Das ist eine sehr große Frage. Aber es ist auf jeden Fall auch eine Welt, in der es keine Armut gibt. Ich glaube, ich müsste noch länger drüber nachdenken. Ich glaube, mir wird noch sehr, sehr viel einfallen. Aber es ist eine sehr große Frage auch. Ja.
Wir spinnen dieses Gedankenrad weiter. Was würdest du dann machen? In einer Welt, wo Gleichberechtigung gelebt wird, was wäre dann deine Aufgabe?
Also ich würde mal ganz viel Pause machen, weil ich irgendwie so die letzten Jahre so intensiv irgendwie als Feministin gearbeitet habe und mich exponiert habe. Und es wäre einfach total schön zu sehen, wenn das nicht mehr notwendig wäre. Also ich hätte mir dann, also mein Ziel ist es sozusagen, meinen eigenen Job obsolet zu machen. Und dann, also wenn es das Patriarchat nicht mehr gibt, dann brauche ich keine Feministin mehr sein. Dann würde ich, glaube ich, einfach mal einfach chillen ganz lange. Und dann würde ich vermutlich Musik machen. Mich sonst sehr zurückziehen, glaube ich, aus der Öffentlichkeit und irgendwie. Also ich hätte dann, glaube ich, nicht mehr so die, ich würde dann nicht mehr die Verantwortung spüren, die ich jetzt spüre. Könnte auch mal Pause machen.
Also ich hoffe, dass man trotzdem uns annähern an diese Welt, weil ich ganz, ganz davon überzeugt bin, dass viele, das klingt immer so poetisch oder so, aufwachen. Also ich denke, es kommt in das Bewusstsein der Menschen, dass es einfach mehr braucht. Und ich spüre das schon, dass es immer mehr in Richtung geht. Wir sind noch auf einem weiten Weg, aber wir sind auf jeden Fall mehr und wir sind, ich denke, es werden immer mehr. Darf ich jetzt noch ganz kurz zu einem Thema kommen, das ja auch in der Quotenfrau eine große Rolle spielt? Das ist so dieses typische, die gläserne Decke zum Beispiel, oder auch das, was Frauen oft hören, wenn sie Karriere machen wollen. Ist dir in irgendeiner Form, also du hast ja studiert und bist dann gleich selbstständig geworden, oder bist du auch in einen Betrieb gegangen? Also wie war das bei dir und hast du selber auch Ungleichberechtigung erfahren?
Das ist ganz schwer zu sagen, vor allem ist es ganz schwer festzumachen, weil ganz viel davon sieht man ja nicht so. Also wenn du weißt halt nicht, ob du einen bestimmten Job nicht kriegst, weil du eine Frau bist. Du kriegst den halt einfach nicht. So. Also das heißt, ich kann das gar nicht so beantworten oder benennen, aber mein Weg war eben so, dass ich nach meinem Studium ein Doktorat begonnen habe, dass ich dann aber nicht fertig gemacht habe. Und ja, also ich war dann halt eben so 2-3 Jahre quasi in der Wissenschaft, habe an der Uni unterrichtet, war in einem Forschungsinstitut und habe dann ein Jahr im Parlament gearbeitet als Gleichbehandlungsreferentin. Und dann war ich wieder eine Zeit lang arbeitslos und irgendwie sehr verzweifelt. Und dann habe ich halt, habe ich aber auch schon meinen Podcast gemacht und der ist halt dann so gewachsen, dass ich mich dann Anfang letzten Jahres damit selbstständig machen konnte. Aber das ist auch eigentlich daraus entstanden, dass ich nicht wirklich einen Job gefunden habe. So. Also es war jetzt nicht so, dass ich immer gesagt habe, ich will unbedingt selbstständig sein, weil es ist auch sehr prekär und sehr anstrengend, sondern es ist einfach daraus entstanden, dass sich kein anderer Weg aufgetan hat. So. Ich kann die Frage eigentlich nicht beantworten, ob wann und wo ich sozusagen als Frau strukturelle Benachteiligung erfahren habe, weil das nicht sichtbar ist. Genau, so. Und nicht explizit, so.
Gibt es für dich etwas, was, wir kommen jetzt in das Klischee, in die Klischee-Ecke sozusagen, gibt es was du sagst, das ist typisch Mann oder typisch Frau? Oder sagst du als Feministin, das gibt's sowieso nicht?
Ich glaube vor allem, wir können das nicht wissen. Also, weil wir leben in einer Welt, in der es so viele gesellschaftliche Zuschreibungen gibt, dass wir uns gar nicht so weit frei davon machen können, dass wir das feststellen können. Also in einer Welt, in der Gleichberechtigung herrschen wird zwischen den Geschlechtern und in der nicht Mädchen und Burschen von klein auf schon unterschiedlich erzogen werden würden, könnten wir das vielleicht feststellen. Vielleicht wäre es dann tatsächlich so, dass die eine oder die andere Eigenschaft typisch Mann oder typisch Frau ist. Ich weiß es nicht, aber das können wir eben nicht feststellen, weil wir in dieser Welt nicht leben, denke ich so. Also ich sehe es als feministische Aufgabe, gegen Geschlechterstereotype Zuschreibungen zu arbeiten. Und ich glaube, dass sozusagen die Bandbreite an Persönlichkeiten bei Menschen sehr breit ist und es ganz, ganz viele Leute gibt, die eben nicht in Geschlechterstereotypen reinfallen. Und wahrscheinlich tun wir das alle nicht bis zu einem gewissen Grad. Und ich glaube, es ist eher feministische Aufgabe, die Vorstellung dessen, was eine Frau ist und die Vorstellung dessen, was ein Mann ist und sein darf, zu erweitern. Egal, ob es jetzt darum geht, welche Interessen man hat oder was man gern anzieht oder mit wem man Beziehungen hat, ob das jetzt Männer oder Frauen sind oder was man sich gerne im Fernsehen anschaut oder was auch immer so, ja, welchen Beruf man ergreift. Ich glaube, unsere primäre Aufgabe als Feministinnen ist es, das aufzubrechen und gegen Stereotypen zu arbeiten und auch sozusagen ein gewisses Maß an Freiheit sich zu erarbeiten in Bezug darauf, was Frauen und Männer sein dürfen und machen dürfen.
Im Buch, das ich jeden Hörer und jeder Hörerin extrem empfehlen kann, Die unsichtbaren Frauen, ist unter anderem ein Kapitel darum, dass man wirklich sagt, Frauen brauchen Vorbilder. Frauen brauchen andere Frauen, damit sie sehen, dass sie das auch erreichen können. Würdest du das bejahen, würdest du sagen, ja, wir brauchen Vorbilder, es braucht mehr Frauen voran, also in Führungspositionen zum Beispiel oder in der Politik? Oder sagst du, na, wir Frauen können das auch ohne Vorbilder, unter Anführungszeichen?
Ja, ich glaube, es braucht ganz dringend Vorbilder. Also ich halte das wirklich für sehr wichtig. Menschen, die so sind, wie man selbst ist oder so ausschauen, wie man selbst ausschaut, mit denen man sich identifizieren kann, in Positionen zu sehen, die vielleicht ungewöhnlich sind für Frauen beispielsweise, weil das eben ermöglicht, dass man sich selbst auch eher in dieser Position sieht. Also ich halte Vorbilder für ganz, ganz wichtig. Ich würde an der Stelle gerne noch eine Sache dazu sagen. Das bezieht sich in gewisser Weise auf diese Vorbilder, aber dann auch auf die Quotendiskussion. Ich glaube, wir dürfen auch nicht vergessen, dass mit Quoten oder mit Vorbildern dann nicht alles erreicht ist. Weil wenn wir von Vorbildern und Quoten sprechen, dann sind das meistens Bereiche, wo Frauen schon in sehr hohen Positionen sind. Ja. Und Feminismus muss sich halt eben nicht nur jetzt um Frauen in Aufsichtsräten kümmern und schauen, dass da 50-50 ist und so. Ich finde das gar nicht unwichtig so. Ich finde, wir sollten halt überall für 50-50 sorgen, aber wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass die Frauen, die Feminismus am dringendsten brauchen, die sind, die arm sind, die sind, die halt aus der Arbeiterklasse kommen. Und Feminismus vergisst, oder der Mainstream-Feminismus vergisst diese Frauen ganz oft, wenn wir nur über Quoten sprechen zum Beispiel. Ja. Ohne jetzt zu sagen, dass Quoten unwichtig wären. Ich finde Quoten ganz, ganz wichtig. Ja. Aber auch, und das ist eben auch in der Vorbilderdiskussion relevant. Ja, wir brauchen alle Vorbilder und wir brauchen alle auch so die Möglichkeit, uns selbst woanders zu sehen, als wir jetzt sind. So. Aber genau, wir dürfen halt eben auch nicht auf alle anderen vergessen, die gar nicht dorthin kommen könnten, aufgrund der Umstände, in denen sie leben, aufgrund ihrer Lebensumstände und aufgrund eben systemischer Vorbedingungen. Ja.
Vielen Dank, liebe Beatrice. Ich finde, das sind super schöne Abrundungssätze und Worte. Wir dürfen auf die Frauen nicht vergessen, die es einfach nicht so gut haben wie wir, die vielleicht auch einer Minderheit angehören. Und ich habe tatsächlich auch immer in letzter Zeit immer so diesen Gedanken, ich bin so privilegiert, weil ich eben eine weiße Frau bin in Österreich. Was passiert mit den Frauen, die das vielleicht nicht sind? Hast du da nochmal irgendwie eine konkreten Vorschlag für mich, also wenn du jetzt zu mir sprechen würdest, wo du sagst, hey Ursula, da kannst du helfen, da kannst du etwas tun, da können wir auch als Mittelschicht, wie ich mich jetzt bezeichnen würde, mit anpacken und sagen, ja, wir können auch Frauen helfen, denen es nicht so gut geht wie uns.
Ja, ich selbst komme nicht aus der Mittelschicht. Ich bin ja working poor aufgewachsen sozusagen und habe eigentlich die meiste Zeit meines Lebens in Armut gelebt. Das heißt, ich kann da nicht wirklich so von einem Wir sprechen in dem Kontext, aber ich glaube, ganz wichtig ist es, für Feministinnen Klassenbewusstsein zu entwickeln. Das fehlt gerade komplett im Diskurs.
Ist es mit einer Spende zum Beispiel an ein Frauenhaus getan oder braucht es mehr? Dürfen wir mehr machen und was können wir machen?
Ja, ich meine, eine Spende an ein Frauenhaus ist natürlich sehr, sehr wichtig und gut zu heißen, aber ich glaube, wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass es an und für sich schon ein Problem ist, dass Frauenhäuser auf Spenden angewiesen sind. Also ich glaube, man muss einfach an die Wurzel gehen und schauen, was man da tun kann. Und die Frage ist ja erstens mal, warum sind Frauen in diesem Ausmaß von Gewalt betroffen? Und was kann man gegen diese Geschlechterverhältnisse als Gewaltverhältnisse tun? Aber dann auch, ist halt da einfach der Staat in der Verantwortung. Es ist nicht die Verantwortung von Einzelnen, so öffentliche Strukturen wie Frauenhäuser sozusagen am Leben zu halten. Und wie gesagt, natürlich ist es gut zu spenden, weil im Moment ist das halt notwendig. Aber eigentlich sollten wir da die Politik auch in die Verantwortung nehmen und zu sagen, ihr seid diejenigen, die das ausfinanzieren müssen. Es muss einfach ausreichend Geld zur Verfügung gestellt werden, damit Frauen, die aus Gewaltbeziehungen ausbrechen, da auch Unterschlupf finden und einen sicheren Rahmen finden. Das ist also diese ganzen Frauenhäuser sind eigentlich alle chronisch unterfinanziert. Es gibt auch viel zu wenig Plätze. Und es ist, ja, wir neigen immer wieder so sehr zu individualisierten Lösungen. Aber ich glaube, wir müssen uns auch so daran erinnern, dass es eine kollektive Verantwortung gibt.
Vielen lieben Dank, liebe Beatrice. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcast-Interviews angelangt und ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bei dir bedanken. Ist immer wieder spannend. Jede, die jetzt zuhört, bitte unbedingt auf Instagram Frau Frasel abonnieren. Eine riesengroße Empfehlung von mir ist auch der Große Töchter-Podcast, den ich sehr, sehr gerne höre. Und ja, wir sind am Ende dieses Podcast-Interviews angelangt. Liebe Beatrice, die letzten Worte gehören dir.
Ja, ich glaube, was ich zum Schluss sagen möchte, an alle, die zuhören, ist Frauensolidarität. Frauensolidarität ist fundamental wichtig und wird leider viel zu oft vergessen. Und wenn wir nicht füreinander da sind, ist es sonst niemand. Also hoch die internationale Frauensolidarität.
Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Falls dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich, wenn du sie weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest. Und am meisten freue ich mich darauf, dich als Zuhörerin beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.